Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATZ.
Ja, Tag am Donnerstag. Das Ruhrgebiet schwitzt, 32 Grad bei uns im Pott, aber wir geben ja wieder Vollgas, denn wir sind wieder raus aus unserer kurzen Sommerpause, die ja eh unterbrochen wurde von zwei Sonderfolgen. Also so ganz ohne Podcast konnten wir ja eh nicht. Und heute legen wir dann wieder so richtig los, denn es gibt ja schon die ersten Vereine, die mit dem Training auch wieder begonnen haben. Zum Beispiel der FC Schalke 04, der heute ein großes Thema sein wird. Borussia Dortmund lässt sich noch ein bisschen Zeit, aber da werden wir trotzdem drüber sprechen, denn es gibt ja durchaus interessante Personalien, die in Dortmund zu besprechen sein werden. Und wenn ich sage wir, dann meine ich vor allen Dingen die beiden WATZ-Reporter. Einmal Sebastian Wessling, unser BVB-Experte, und Andi Ernst, unser Schalker Mann. Tag ihr zwei.
Moin.
Guten Tag. Ich lege Wert auf die Feststellung, dass ich natürlich nicht schwitze.
Du sitzt in der Klimaanlage. Das Problem ist, ich sitze im Homeoffice und habe mich unters Dach zurückgezogen. Also ich schwitze sowas von, ich kann hier gleich einen Aufguss machen. Insofern.
Also ich habe auf 22 Grad eingestellt.
Ach, das ist angenehm. Also ihr macht mich beide ein bisschen neidisch. Dann stelle ich mich auch nochmal ganz kurz vor. Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio Emscher Lippe und auch Fußballkommentator und kommentiere die Spiele von Schalke 04 und dem MSV Duisburg. Das heißt, in der zweiten Liga, ja, werde ich in dieser Saison nicht mehr zugegen sein, wie ja keiner von uns. Denn es ist ja plötzlich in dieser Saison so drei Erstligisten, dazu zwei Drittligisten. Also es ist richtig hochklassig geworden, jetzt auch von den Mannschaften her, bei uns bei Fußball in Zeiten, nicht nur von den Experten. Wenn ich euch zwei da schon mal da habe, und wir interessieren uns ja nicht nur für die Ruhrgebietsvereine, sondern generell auch für Fußball. Es gibt ja einen interessanten Transfer von Eintracht Frankfurt. Mario Götze kommt zurück in die Bundesliga. Und Sebastian, gerade dich werde ich da natürlich fragen, denn du hast ihn ja in Dortmund auch durchaus was länger begleitet. Das ist ein mutiger Schritt von Mario, wieder zurückzukommen, oder?
Durchaus. Also er hatte ja bewusst, also so ein bisschen bewusst sich nach Holland in Anführungszeichen verzogen.
Ja.
Um eben dort vielleicht nicht so ganz im Licht der Öffentlichkeit zu stehen, ein bisschen mal ruhiger zu sein, weil er war ja immer der große WM-Torschütze, der überall immer auf dieses Tor angesprochen wurde, und jetzt mal so ein bisschen abseits vom Licht der Öffentlichkeit sich zu bewegen, das hat ihm, glaube ich, auch gut getan. Von daher durchaus mutiger Schritt zurück, zumal auch ich sehr gespannt bin, wie er dann reinpassen wird in diesen Fußball, den die Eintracht spielt, der jetzt für mich auf den ersten Blick nicht Mario Götze-Fußball ist, aber das werden wir sehen.
Ja, vor allen Dingen, der Druck wird ja auf ihm jetzt wirklich lasten. Also wird dann so als Zehner eingeplant werden. Also da sind jetzt schon wieder alle Augen auf Mario Götze, gerade weil es für Frankfurt in die Champions League geht. Da wird man abwarten müssen, ob er mit diesem Druck jetzt wirklich dann auch wieder zurechtkommen wird.
Ja, genau. Ja, wird man sehen müssen. Das kann keiner vorhersagen. Er ist ja in seiner Anfangsphase ist er mit jeglichem Druck super zurechtgekommen. Irgendwann wurde es dann aus unterschiedlichsten Gründen schwieriger für ihn. Jetzt, ja. Bin gespannt. Also cooler, mutiger Transfer von beiden Seiten. Mutiger
ja.
Transfer, finde ich. Bin sehr gespannt, wie sich das darstellen wird.
Ich fand das auch ganz interessant, was euer Chef Peter Müller in einem Kommentar geschrieben hat. Auf watz.de kann man auch nochmal nachlesen. Packe ich natürlich auch nochmal in die Shownotes, dass er geschrieben hat, also von Mario Götze wird jetzt keiner mehr erwarten, dass er besser ist als Messi. Aber generell, trotzdem sind die Erwartungen natürlich hoch.
Ja, so eine tolle Saison hat Messi jetzt auch nicht gespielt.
Gut. Ja, und die paar Mal Weltfußballer, vielleicht schafft Mario Götze das ja noch im höheren Alter dann auch noch.
Immerhin ist er Weltmeister. Das ist
immerhin ist er Weltmeister, ganz genau. Also den Titel, den kann ihn ja auch keiner mehr nehmen. Dann lass uns auf einen Spieler gucken, der dann bald das Dortmunder Trikot tragen könnte. Sebastian Allaire. Stand jetzt 4:11 am Donnerstagnachmittag ist er beim Medizincheck oder soll da gewesen sein, aber Vollzug gemeldet ist da jetzt noch nicht. Das könnte auch noch ein bisschen was dauern.
Es könnte noch ein bisschen was dauern, ja. Also Stand jetzt, wo wir, das ist jetzt, müssen wir jetzt sehr kleinschrittig vorgehen. Stand jetzt ist der Vertrag auch noch nicht unterzeichnet. Das soll im Laufe des Tages erfolgen. Also es hat beim Medizincheck hat sich nach allem, was wir wissen, kein Problem aufgetan.
Das ist ja schon mal gut.
Das ist schon mal gut, ja. Also er hat zwei Beine und zwei Arme und einen Kopf. Das ist, und auch der Rest funktioniert. Und der Vertrag soll dann heute unterschrieben werden, wird aber nicht verkündet werden heute und auch nicht morgen und in den nächsten Tagen. Jetzt haben wir uns natürlich umgehört, warum das so ist. Und man hört jetzt, dass daran liegen könnte, dass Ajax das nicht will. Ajax möchte nicht, dass
die werden es ja wohl nicht verheimlichen können. Also.
Die werden, ja, natürlich werden die es nicht verheimlichen können. Da kann man sich jetzt fragen, woran das liegt. Gibt es tausend verschiedene Gründe. Der plausibelste, den ich mir jetzt zusammenreimen kann, ist, dass das Ganze einfach mit dem Thema Finanzen zu tun hat. Also Ajax ist ein börsennotierter Club, da müssen gewisse Regularien eingehalten werden und da stellt man sich natürlich immer die Frage stellt sich auch der BVB und Schalke oft genug, die müssen nur nicht ganz so viel an die Börse kommunizieren, weil A, Schalke ist nicht börsennotiert, B, der BVB nach deutschem Börsenrecht, da ist alles ein bisschen lockerer, die müssen nicht immer alles so ganz haarklein kommunizieren. Aber man stellt sich ja zum Beispiel öfter mal die Frage, wenn ich jetzt höre, soll erst im Juli verkündet werden, dann denke ich sofort, okay, neues Geschäftsjahr, dann wird das damit zu tun haben. Dann ist es vermutlich so, dass man Einnahmen ins neue Geschäftsjahr schieben will, weil Ajax Amsterdam hat ja jetzt schon zwei Spieler an den FC Bayern verkauft, mit Gravenberg, mit Masraoui, die sind auch beide schon verkündet, da sind schon ordentliche Einnahmen und damit Umsätze gemacht. Es ist noch im Gespräch, dass Anthony zu Manchester United wechselt. Ja, und Alea ist auch noch mal eine Riesensumme und da kann ich mir gut vorstellen, dass das Interesse dahinter einfach ist, dass man jetzt diese Summe ins nächste Geschäftsjahr schiebt, damit man vielleicht dieses Jahr nicht ganz so viel Steuern zahlen muss oder aber damit man nächstes Jahr dann seinen Aktionären nicht erklären muss, warum denn der Umsatz um 80 Millionen eingebrochen ist oder so. Also das ist das, was ich mir zusammenreime, was dahinter steckt. Was ich gesichert sagen kann, ist, das Ding ist durch, kann ich noch nicht sagen, wird durch sein, vermutlich, liebe Hörer, wenn ihr diesen Podcast hört. Wenn nicht, geht mal auf watz.de zur Sicherheit, um euch abzusichern. Aber wir gehen mal davon aus, dass das heute fix wird. Ja, und dann wird es aber nicht verkündet werden. Auf Wunsch, offenbar, hört man aus den Niederlanden von Ajax Amsterdam. Aber was genau dahinter steckt, ich habe jetzt versucht zu erklären. Aber das sind so die Fakten, die wir haben.
Ich glaube, das war doch relativ verständlich, obwohl viel Wirtschaftliches dabei war. Ich habe es verstanden.
Ja, dann mache ich mir auch um mir das keine Sorgen.
Dann sollte das eigentlich jeder verstanden haben.
Ich habe es auch verstanden, weil Schalke-Reporter zu sein, heißt auch parallel ein Wirtschaftswissenschaftsstudium zu absolvieren. Also,
ja, du bewegst dich aber immer nur in Minusbereichen, Andi. Das ist der Unterschied, glaube ich, dabei. Ich
muss noch einmal dazwischen gerätschen. Eine Sache, damit das nicht unsauber wird. Also komplett finalisiert ist dann tatsächlich alles erst im Juli. Also dann irgendeine allerletzte Unterschrift wird dann vermutlich noch irgendwo noch nicht runtergesetzt, weil es ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie Schmuh betrieben wird. Also das ist nochmal wichtig zu betonen, dass da irgendwie jetzt jemand sagt, ja, ist alles fix, aber wir schieben es halt erst in Juli, sondern man einigt sich jetzt und man hat im Prinzip dann alles und Alea kriegt auch eine Erlaubnis schon in Dortmund. Er ist ja jetzt auch schon freigestellt für den Medizincheck. Er wird auch eine Erlaubnis bekommen zu trainieren. Klammer auf, das ist nicht wahnsinnig relevant, weil er Nationalspieler ist und erst irgendwie am 8. 9. Juli einsteigt in Dortmund, Klammer zu. Aber es wird tatsächlich, also die absolute Finalisierung ist dann auch erst im Juli, aber im Prinzip ist alles geklärt zwischen den Clubs. Aber dann eben auf Wunsch aus den Niederlanden absolut final dann im Juli, aber es muss sich keiner Sorgen machen, dieser Transfer wird durchgehen und Sebastian Aller wird Spieler von Borussia Dortmund. Aber das war mir noch wichtig, um es absolut sauber und korrekt abzubilden.
Und wie du schon gesagt hast, wenn es perfekt ist, könnt ihr da draußen, also unsere Hörer, es natürlich nachlesen auf watz.de. Und wenn ihr eh schon im Internet unterwegs seid, könnt ihr vielleicht auch nochmal ein Häkchen setzen beim Abo bei Spotify oder Apple Podcast, damit ihr nie eine Folge von uns vom Fußball Insight verpasst. Sebastian, du hast auch schon über Zahlen gesprochen, zumindest so halb. Du hast gesagt, dass bei Alea dann für Ajax auch nochmal eine ordentliche Summe reinkommt. Wie hoch ist denn mittlerweile diese Summe? Also angefangen wurde, glaube ich, eins so bei 45 Millionen, die Ajax haben wollte. So viel wird Dortmund aber nicht zahlen.
Nein, und also ich hab ehrlicherweise selbst auch keinen Beleg, dass Ajax jemals so viel gefordert hat. Also ich habe da andere Zahlen gehört. Also ich glaube, man war gar nicht so weit auseinander, wie da manchmal kolportiert wurde. Weiß ich aber letztlich nicht ganz sicher, wie da am Anfang die Forderung war. Ich kann sagen, am Ende ist eine Summe rausgekommen, die jetzt niedriger ist, als ich erwartet hätte und als die meisten erwartet hätten. Der BVB zahlt eine Sockelablöse von 31 Millionen Euro. Alea ist damit Rekordeinkauf, knapp vor Mats Hummels. Und dann kommen noch erfolgsabhängige Boni dazu, die ja inzwischen bei jedem Transfer dazukommen, sodass sich jede Seite zurecht biegen kann, wie denn die Transfersumme liegt. Also es sind maximal, wie ich gehört habe, 4 Millionen an erfolgsabhängige Boni, manche leicht zu erreichen, manche weniger leicht, dass am Ende maximal 35 herauskommen werden und deswegen wirst du mit ziemlicher Sicherheit in den Niederlanden die Summe 35 Millionen lesen. Und hier bei uns die Summe 31 Millionen plus X, plus 4 in dem Fall. Ja, und damit interessanterweise ist Allaire dann einerseits Rekordeinkauf, andererseits gab es schon mal einen Spieler, der insgesamt genauso viel Ablöse gekostet hat. Und jetzt frage ich euch mal, ob ihr wisst, wer das denn war.
André Schürrle?
Kleines Quiz. Nein.
Nein. Insgesamt
von Ousmane Dembélé. Das ist nämlich, weil mal im Nachhinein so viel Geld dann von Barcelona weiterreichen musste, an seinen Ex-Verein Stade Rennes, hat auch Ousmane Dembélé dem BVB im Endeffekt im Paket 35 Millionen Euro gekostet. Also an der Stelle ist man tatsächlich dann gleich auf mit Allaire, aber von der
Sockel. Gut, aber den haben wir ja gut auch verkauft,
Ousmane Dembélé. Genau. Ne? Das wird natürlich, das ist der wesentliche Unterschied, das ist eine wunderbare Überleitung.
Ja.
Das ist der wesentliche Unterschied, das wird bei Allaire natürlich nicht passieren, weil Allaire ist jetzt gerade 28 geworden gestern und der wird einen Vierjahresvertrag kriegen, nach allem, was wir wissen. Und wenn dieser Vertrag dann irgendwie entweder sogar tatsächlich ausläuft oder 3 Jahre gelaufen ist, dann ist er über 30 und da wird jetzt kein Verein mehr Wahnsinnssummen bieten. Also das passt nicht in das übliche BVB-Modell. Wir kaufen junge Spieler entwicklungsfähig ein und verticken sie dann teuer. Was natürlich auch dem geschuldet ist, dass man in Dortmund erkannt hat, dass man nur damit keine Mannschaft aufbauen kann. Und das haben wir auch schon oft genug gesagt. Das war ja in der Vergangenheit auch immer mal wieder so. Und bei dieser Sturmfrage, da haben sich das natürlich die Verantwortlichen gefragt, haben alle Optionen hin und her gewälzt. Es gab ja durchaus ein paar interessante junge Spieler, die da gehandelt wurden.
Ja.
Aber Allaire war tatsächlich dann im Prinzip schon sehr lange und eigentlich von Anfang an der Favorit, weil man gesagt hat, wir wollen da auch nochmal eine Stütze der Mannschaft. Wir wollen da einen, der uns wirklich sicher Tore garantiert. Und da ist ein Allaire dann eben aus Sicht der Verantwortlichen jetzt die sicherere Variante, als dass jetzt, keine Ahnung, ein Adam Rossek gewesen wäre oder ein Hugo Ekitike oder.
Es ist schon mal ganz gut, dass der es nicht geworden ist.
Ich möchte den nochmal hören.
Sie ja, ich schreibe ja, also von daher, das, die Probleme hätte eher Timo gehabt.
Das stimmt.
Direkt im Derby hier mal. Ist jetzt Allaire geworden und ja. Damit sind dann hoffentlich alle Seiten glücklich und man hat insgesamt jetzt bislang eine sehr ordentliche Transferperiode in Dortmund erlebt, würde ich sagen.
Absolut. Ich höre aber auch bei dir raus, also du bist auch überzeugt, Allaire, das ist schon eine gute Entscheidung.
Also ich habe ja immer das Glück, großes Glück als Journalist. Ich kann hinterher immer wissen, warum die Entscheidung richtig oder falsch war, aber ich muss es vorher nicht zwingend wissen. Aber auf dem Papier sieht das sehr gut aus, aber das haben wir ja schon sehr oft erlebt, dass Dinge auf dem Papier sehr gut aussehen. Ne? Also ich meine, als der BVB Julian Brandt und Nico Schulz verpflichtet hat, hat auch keiner gesagt, was für ein Mist. Wie kommt ihr denn auf Nico Schulz? Und oh, Julian Brandt wird sich auch schwer tun, sondern da war die Begeisterung groß. Ich glaube, Allaire ist natürlich noch ein bisschen anders gelagert, weil der tatsächlich einer ist, der jetzt sehr erfahren ist, der eigentlich an vielen Orten seine Tore geschossen hat. Der war in Frankfurt, fand ich ihn damals schon überragend. Da war der BVB durchaus auch damals interessiert, aber damals war der Preis zu hoch. Das hat sich dann jetzt etwas relativiert, weil er A, älter geworden ist, B, weil er in der Premier League tatsächlich eine Zeit hatte, wo es gar nicht funktioniert hat.
Ich wollte, deshalb hätte ich dich eh gefragt, ob das ein Vorteil für Dortmund jetzt eigentlich war, dass er sich in England nicht so wirklich wohlgefühlt hat, nicht so richtig durchgesetzt hat.
Finanziell war das jetzt natürlich ein Vorteil. Ich meine, wenn er in England eingeschlagen hätte, dann hätte der BVB jetzt keinen Sebastian Allaire. Das ist ja, das kann man sich ja an 3 Fingern abzählen, dann wäre der viel zu teuer. Wobei man das in England so ein bisschen erklären kann. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Trainer hieß, der ihn zu West Ham United geholt hat. Auf jeden Fall war der Trainer dann recht schnell Geschichte und es kam David Moyes und der ist absoluter Defensivfanatiker und hat einen sehr, sehr, sehr defensiven Fußball gespielt und darin kam einfach Sebastian Allaire nicht zurecht. Und da hätte sich vermutlich auch, ich kann mir vorstellen, dass sich auch ein Erling Haaland beispielsweise dann diese Art von Fußball sehr schwer getan hätte. Das war einfach nicht so angenehm für einen Mittelstürmer, der da unfassbar viel laufen musste gegen den Ball, aber vorne selten eingesetzt wurde. In Ajax hat man gesehen, es funktioniert, da war er Teil eines Dreiersturms, hat hervorragend funktioniert. In Frankfurt hat er in unterschiedlichen Konstellationen, in der Zweier-, in der Dreier-Variante oder als alleiniger Stoßstürmer sehr gut funktioniert. Da fand ich ihn wirklich stark und bin ich mal gespannt, wie es in Dortmund sein wird. Also es ist ganz interessant, was er dem Dortmunder Spiel so ein bisschen hinzufügt, ist so, Erling Haaland war ja aufgrund von, trotz seiner Größe, nie so ein richtiger Wandstürmer, wie man heute gerne sagt. Also war eigentlich nie einer, der irgendwie lange Bälle festmacht und weiterverteilt, sondern der brauchte eher lange Bälle, die er hinterherrennen kann, wo er seine Schnelligkeit ausspielen konnte. Allaire ist deutlich weniger schnell, aber hat halt die Fähigkeit, dass er lange Bälle wirklich gut festmacht, also gut annimmt, gut weiterverarbeitet, verteilt an seine Mitspieler. Und das Ist natürlich nicht das Dortmunder Spiel, dass man lange Bälle auf den Stürmer schlägt, aber ist es mal ab und an ja eine nette taktische Zusatzvariante, dass man das auch mal tun kann und dass da einer steht, der diese Bälle dann auch vielleicht anders weiterverarbeiten kann. Und darüber hinaus ist halt im Strafraum einer, der wirklich sich da sehr gut bewegt, sehr gut freiläuft. Trotz seiner Größe von 1,90 Meter macht er recht wenig Kopfballtore bei Ajax, was auch daran liegt, dass Ajax meistens flach spielt. Also bei Standards, da nickt er ab und an einen rein. Ansonsten die meisten Tore macht er tatsächlich mit dem Fuß. Das passt auch ganz gut zum BVB, aber es gibt ihm so ein bisschen eine andere Dimension an der einen oder anderen Stelle. Ich bin sehr gespannt, wie das dann genutzt werden wird.
Jetzt insgesamt, wenn wir die Neuzugänge durchgehen bei Borussia Dortmund, du hast auch schon gesagt, das war ein ordentlicher Einkauf oder ein ordentlicher Transfersommer bislang. Jetzt geht's aber für die Dortmunder auch so ein bisschen drum, den Kader dann doch nicht zu groß werden zu lassen, also auch Spieler zu verkaufen. Und ein Name, der immer noch im Dortmunder Kader steht, wo man sich am Anfang überhaupt keine Sorgen gemacht hat, dass man den quitt werden könnte, ist Manuel Akanji. Was ist denn da los? Warum ist er nicht mehr ganz oben auf allen Einkaufszetteln in Europa?
Ich glaube schon, dass er noch auf recht vielen Einkaufszetteln oben steht, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir immer noch die Nachwirkungen einer Corona-Krise haben.
Gut, das hört man bei den Zahlen, die so kursieren immer wieder, auch im europäischen Fußball, was gezahlt wird, nicht immer raus.
Nö, aber es ist ja trotzdem so. Also das, und dann ist ein Spieler wie Manuel Akanji, der natürlich interessant ist, aber es ist jetzt eben auch nicht Lionel Messi, ist jetzt keiner, den jetzt, oder Lionel Messi ist ein schlechtes Beispiel, was wäre denn ein gutes Beispiel gewesen diesen Sommer? Erling Haaland, ist jetzt keiner, um den alle Clubs irgendwie haben wollen, sondern schon mehr so ein bisschen, in Anführungszeichen, Special Interest. Da gibt es nach wie vor Interessenten, also man hört, dass Juventus den gut findet auf jeden Fall. Auch in England gibt es den einen oder anderen Club wie Manchester United, die da durchaus Interesse haben. Die jetzt aber auch sagen, ja, jetzt gucken wir doch mal, ob der nicht, wenn wir ein bisschen zuwarten, Ende Juli, ob der dann nicht ein bisschen billiger wird. Oder also Ende August hin. Also das ist, warum sollen wir jetzt schon da, also Dortmund will den loswerden, das ist ganz klar. Dortmund hat zwei Innenverteidiger geholt, ist da vernünftig aufgestellt, mit Hummels, mit Schlotterbeck, mit Süle. Und dann hast du noch einen Emre Can, der da spielen kann. Dann hast du noch ein paar junge Spieler, die danach kommen, die das spielen könnten. Also warum soll jetzt, also Dortmund will ihn loswerden, das ist ja Fakt. Das ist relativ, also ist nicht ganz so klar kommuniziert, aber Sebastian Kehl hat uns ja gesagt, Akanji will seinen Vertrag nicht verlängern. Und daraus folgt automatisch Vertrag bis 23, wir verkaufen den diesen Sommer. Also diesen Teil hat Sebastian Kehl nicht mehr gesagt, das ist jetzt mein Zusatzanhang dazu. Und das wissen jetzt natürlich alle Clubs und dann lehnen die sich jetzt natürlich auch zurück und sagen, ja, Dortmund, es ist ja schön, dass ihr irgendwie 30, 35 Millionen für den haben wollt, aber jetzt warten wir doch mal, ob ihr das im Juli und August immer noch haben wollt. Ja,
kurz vor Ende der Transferperiode
deswegen
wahrscheinlich.
Deswegen, man muss einfach damit rechnen, dass das ein bisschen dauert, bis da jetzt die Interessenten, es kann natürlich anders kommen, kann sein, dass es jetzt dann schneller geht, aber jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Club sagt, jetzt warten wir doch mal ganz gemütlich ab, was denn so die Zukunft bringt und ob da nicht das ein oder andere Millionchen noch runtergeht von dieser Preissumme.
Wie sieht das bei anderen Verkaufskandidaten aus? Also ich meine, Nico Schulz steht da ja gefühlt seit mehreren Jahren drauf. Hazard ist natürlich einer. Guerrero könnte auch ein möglicher Abgang sein.
Ja, still ruht der See. Also es ist in Dortmund jetzt nichts Konkretes irgendwie für irgendwelche Spieler eingegangen. Man liest jetzt immer mal wieder in englischen Medien, dass Hazard da irgendwo, dass es da Interesse gäbe. Aber bislang liegt in Dortmund nichts Konkretes auf dem Tisch, mit dem man sich jetzt tatsächlich befassen könnte. Kann sein, dass sich das jetzt sehr schnell ändert. Aber da wird noch ein bisschen Geduld, glaube ich, erforderlich sein, bis man da den einen oder anderen vielleicht zu Geld gemacht hat. Nico Schulz ist ein spannendes Thema. Das ist einer, den man für sehr kleines Geld abgeben würde, weil er das Gehaltsbudget ordentlich belastet und das auch noch für 2 Jahre tut. Also so lange läuft der Vertrag noch, den würde man für sehr kleines Geld abgeben. Aber auch da findet sich bislang niemand, beziehungsweise auch Nico Schulz muss das ja dann wollen. Der wird jetzt auch nicht zum SV Sandhausen gehen.
Und dort. Obwohl, was wäre das für eine tolle Flügelzange? Diekmeier auf rechts und links Nico Schulz, sag mal. Die würden ja die zweite Liga auseinandernehmen.
Ja, klingt natürlich super, aber das wird er nicht tun. Und er verdient ja auch in Dortmund ganz gut und man hat bislang nicht das Gefühl, dass er gewillt ist, jetzt da sehr große Abstriche zu machen. Und von daher ist es nicht so ganz leicht, einen wie Nico Schulz an den Mann zu bringen.
Es geht nächste Woche dann auch mit dem Trainingsstart los beim BVB. Spürst du diese Saison jetzt schon wieder so eine gewisse Euphorie bei den Dortmundern? Ich meine, mit Terzic jetzt wieder der neue alte Trainer, dann viele Neuzugänge. Oder ist man in Dortmund jetzt immer noch sehr, sehr skeptisch und zurückhaltend?
Ich spüre schon eine gewisse Euphorie. Also jetzt im Club weiß ich gar nicht so, aber im Umfeld auf jeden Fall. Also weil viele schon sehr begeistert sind von den Transfers, die Sebastian Kehl gemacht hat. Also es ist ja auch, das liest sich auf dem Papier ja auch viele sehr, sehr gut. Du hast zwei deutsche Nationalspieler für die Innenverteidigung geholt, die, also Abwehr war ja seit Jahren eine Problemzone. Du hast einen Sechser geholt, der letztes Jahr in Köln eine wirklich gute Saison gespielt hat. Bin ich mal gespannt, wie das dann auf höherem Niveau funktioniert. Du hast jetzt Sebastian Allaire geholt, womit du diese Haaland-Lücke, finde ich, sehr vernünftig geschlossen hast. Du hast Adeyemi geholt, hast damit endlich wieder einen schnellen 1-zu-1-Spieler für den Flügel, der aber auch in der Mitte spielen kann. Also das sieht auf dem Papier bislang sehr gut aus. Das ist die spannende Frage, wie sich das darstellt, aber aktuell sorgt das durchaus für einen Schuss Euphorie. Edin Terzic, der Dortmunder Junge, das finden natürlich auch viele Fans cool. Da man ist so ein Stück unbelastet, also zum Ende die Marco Rose, den ich nach wie vor für einen guten Trainer halte, aber das war ja zum Ende irgendwie alles sehr zäh. Und jetzt hast du natürlich so einen gewissen Aufbruch. Kann natürlich auch recht schnell wieder vorbei sein. Du spielst zum Auftakt gegen Bayer Leverkusen. Gegen die hast du das letzte Mal 5 Stück gekriegt. Das solltest du tunlichst vermeiden, jetzt dann beim erneuten Aufeinandertreffen. Sonst kann so eine Euphorie auch mal schnell, also wenn du jetzt zum Auftakt, keine Ahnung, einmal verlierst und einmal unentschieden spielst, dann hast du natürlich sofort diese Gedanken, die gleiche Scheiße wie jedes Jahr. ja.
Ich habe das schon probiert, unserem anderen BVB-Experten in der Runde, Marian Laske, zu entlocken, aber der hat bislang immer abgelehnt. Ich probiere es bei dir auch nochmal. Erleben wir in der neuen Saison dann einen spannenderen Meisterschaftskampf? Ist Dortmund diesmal näher dran an den Bayern?
Boah, das sind so Fragen, die ich auch nicht mag. Ich glaube, wesentlich näher nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der Titelkampf ein bisschen länger spannend bleibt. Also am Ende waren sie ja nicht so weit auseinander, was aber daran liegt natürlich, dass die Spannung dann irgendwann schon gegen Ende der Hinrunde raus war und Bayern gar nichts mehr gewonnen hat. Also ich glaube, es wird länger spannend bleiben. Bayern wird ein bisschen länger brauchen, um die Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen. Ich fürchte aber, es wird auch erneut kein Weg am deutschen Meister FC Bayern vorbeiführen, wenn man sieht, dass sie Sadio Mané verpflichtet haben. Das ist jetzt auch kein ganz schlechter.
Er soll auch ein bisschen gehen können, ja.
Ja, selbst wenn die Lewandowski verlieren sollten, hätten sie damit ja einen anderen im Kader, der doch eine sehr solide Zahl an Toren garantiert. Ja. Also das geht natürlich wie immer nur über den FC Bayern. Und wenn der FC Bayern das abruft, was er kann, dann wird der FC Bayern Meister. Und wenn der FC Bayern also richtig schwächelt, dann hat der BVB eine Chance. Da hat er jetzt alle Voraussetzungen für geschaffen. Aber natürlich braucht auch sowas Zeit. Das darf man halt auch nie vergessen. Also du hast einen wirklich großen Umbruch. Du hast jetzt irgendwie 4, 5, 6 neue, die potenzielle Stammspieler sind. Das muss ich ja auch irgendwie finden. Und die fangen ja auch nicht alle mit dem Training sofort an, sondern die Nationalspieler, die steigen erst irgendwie im Juli ein. 8. 9. Juli, meine ich, habe ich so im Kopf. Also kurz bevor es ins Trainingslager geht. Und dann dauert es ja auch nicht mehr lang. Dann ist am 1. August Wochenende schon Pokal und am Wochenende danach geht die Liga los. Also du hast jetzt nicht unendlich Zeit, dich einzuspielen, dann hast du den August, der ist, glaube ich, dann noch relativ normal und ab September hast du durchweg englische Wochen dann bis zur WM. Also das ist bei vielen, glaube ich, noch nicht so durchgesickert, was das für eine absurd verrückte Bundesliga-Saison wird, in der du ab September, glaube ich, bis November, bis die WM losgeht, nur englische Wochen hast. Das wird sehr unterhaltsam für die Vereine, die international spielen.
Genau, das wäre jetzt auch meine abschließende Frage in Sachen Dortmund gewesen. Welchen Einfluss wird so eine WM haben für Dortmund, die ja durchaus einige Nationalspieler dann zur WM schicken werden, wenn du plötzlich so eine Unterbrechung mitten in der Saison hast?
Ja, das wird auf jeden Fall also eine sehr ungewöhnliche Sache. Also das hat es ja so noch nicht gegeben, wobei ich auch, also Dortmund wird schon auch eine gute Anzahl an Spielern haben, die da bleiben. Also es gibt ja auch sehr durchaus viele BVB-Spieler, die jetzt keine Nationalspieler sind, aber dennoch Leistungsträger. Und auch von diesem deutschen Block werden ja nicht alle mitfahren. Also beim Emre Can setze ich mal zumindest ein Fragezeichen. Julian Brandt hat seinen Platz auch nicht sicher. Dann hast du eben Mats Hummels bleibt zu Hause und viele andere auch. Also da werden schon auch noch viele da bleiben. Auch für die wird das ganz interessant. Was machst du mit denen? Also vermutlich wird es dann irgendwie tatsächlich auch nochmal, danach ist ja auch noch eine neue Vorbereitung. Ich vermute, da wird es tatsächlich eine Marketingreise geben, vielleicht sogar nach Asien. irgendeiner Form von Trainingslager wird es geben. Und da muss man sehen, wie die damit klarkommen. Also ich glaube, der FC Bayern ist natürlich schlimmer betroffen. Da wird, glaube ich, der gesamte Kader ungefähr unterwegs sein, bis auf ein paar, die es halt nicht, die halt die Quali nicht geschafft haben. Ich glaube, zum Beispiel Sadio Mané weiß ich gar nicht. Ich glaube, der Senegal ist gar nicht qualifiziert, aber jetzt bewege ich mich auf sehr dünnem Eis. Also das müssten wir nochmal
checken. Hat er nicht den Senegal zur WM geschossen?
Das kann auch sein. Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Aber es gibt ja auch Spieler, die gar nicht dabei sind, weil deren Land es nicht geschafft hat. Aber es wird auf jeden Fall herausfordernd für sämtliche Bundesligisten und gerade natürlich für die viele WM-Teilnehmer in ihrem Kader haben. Und während ich das rede, google ich
der
das
hier mal nebenbei. Der Senegal wird gegen die Niederlande spielen, direkt am 21. November.
Wie ich es natürlich gesagt habe.
Hast du gesagt, wird Sadio Mané genau als Kapitän die Mannschaft des Senegal aufs Feld führen.
Genau, das war das, was ich eigentlich sagen wollte. Ihr habt mich nur falsch verstanden. Wird ein spannendes Jahr für alle und gerade für die international spielen und auch noch viele Nationalspieler haben, wird das, glaube ich, ein sehr, sehr absurdes Jahr.
Ja, perfekte Überleitung
zu Schalke. Ich bin sehr gespannt, welchen Übergang du jetzt willst, Timo, zum FC Schalke 04.
Da hilft es, dass der BVB einen neuen Fitnesstrainer hat in Chad Forsyth. Und
was ist aber auch mit den Namen?
Apropos neues Trainerteam. So, bitte.
Ja. Frank Kramer, gestern erstes Training auf Schalke gehabt. Andi, du warst dabei, 1000 Fans waren auch da. Stimmung war gut, aber auf Schalke hat man direkt schon alle eingestimmt auf knallharter Klassenerhaltskampf und nichts anderes.
Ja, das ist richtig. Ich will den Hörern erstmal sagen.
Klassenerhaltskampf, kann ich das Wort nochmal hören?
Ja, Klassenerhaltskampf. Also der Kampf um den Klassenerhalt.
Ich weiß nicht, ob zu hören ist, im Hintergrund bei uns im Funke Innenhof ist gerade ein Soundcheck für ein Konzert mit
Michael Patrick Kelly.
Genau, dementsprechend, also wenn es zwischendurch mal bumpert, heißt das nicht, dass ich hier meinen Boomblaster mitgebracht habe. Abschiedskampf. So sieht's aus. Ich meine, das ist jetzt auch das realistische Ziel, nicht nur, weil als Aufsteiger man natürlich relativ unfallfrei sagen kann, es sei denn, man ist jetzt RB Leipzig zum Beispiel, dass man natürlich sagen kann, das erste Ziel ist der Klassenerhalt, aber auch was alle Parameter angeht und alle Zahlen angeht, die man heranziehen kann, wenn man die kommende Saison ein wenig prophezeien will, dann sieht man, es gibt nur eine Mannschaft, die ein geringeres Gehaltsbudget hat als Schalke. Das ist der Nachbar, der VfL Bochum. Und Schalke hat nun mal finanzielle Probleme, kann sich nicht alle Spieler leisten. Das sieht man daran, dass Itakura, der Abwehrchef in der Aufstiegssaison, nicht gehalten werden konnte. Für eine Summe, er hätte 5,5 Millionen Euro gekostet. Und da hätte der FC Schalke 04 vor 3 Jahren nicht mal mit der Wimper gezuckt und hätte den gekauft. So ist nun mal gerade die Lage und es gibt 5 Wochen vor Pflichtspielstart, es geht ja los im DFB-Pokal gegen den Bremer SV, gibt es wirklich noch einige Lücken im Aufgebot, vor allen Dingen in der Innenverteidigung, da fehlt noch was. Und dadurch, dass Schalke so sparen muss, der Sportdirektor Rufen Schröder hat das so ein bisschen gestern mit dem Salary Cap in den USA verglichen. Also er betrachtet das Gehaltsbudget, das er zur Verfügung gestellt bekommen hat, wie ein Salary Cap und im Moment ist der relativ ausgereizt, das heißt, ihm steht nicht mehr so viel zur Verfügung und er sagt, wenn er zum Beispiel einen teuren Spieler holt, dann steht natürlich für andere weniger zur Verfügung, es sei denn, es tut sich was auf der Verkaufsseite. Also das ist alles eine ziemliche Bastelei und eine ziemliche Hin- und Herschieberei und da die Transferperiode bis 1. September läuft, kann sich da auch noch was tun, wenn die Saison noch läuft, schon läuft. Und das ist für Schalke natürlich schwierig. Bis zum 1. September, da sind schon 1, 2, 3, glaube ich, 4 Spiele in der Bundesliga absolviert. Und wenn man gegen den Abstieg kämpft, kommt es auf jedes Spiel an, da kommt es auf jeden Punkt an. Und die ersten Gegner sind 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg. Das sind also 3 wirkliche Kaliber. Gerade Köln am ersten Spieltag zu kriegen, Köln kommt mit einer Europapokal-Euphorie, ist dann noch topfit. Das kann sich auch, wie Sebastian das gerade geschildert hat, im Laufe einer Saison mal ändern, weil eine Mannschaft wie Köln es einfach nicht gewöhnt ist, dieses Ultra-Programm zu spielen. Aber Schalke hat Köln am ersten Spieltag, wenn Steffen Baumgart seine Jungs topfit gemacht hat. Frank Kramer war recht optimistisch, sagte noch, ist doch geil, dann weißt du doch wenigstens, wofür du schuftest, wenn du so einen geilen Start hast und Ja, aber das ist halt auch wirklich gefährlich, wenn Ruven Schröder nicht garantieren kann, dass der Kader bis zum ersten Spieltag auch komplett steht. Und gerade auf zentralen Positionen wie in der Innenverteidigung.
Und was die Verkäufe angeht, stehst du natürlich vor dem gleichen Problem wie im letzten Jahr, ne, dass du die Spieler irgendwie noch während der laufenden Saison dann noch loswerden musst. Am Ende sind es ja dann nur Laien geworden bei vielen, deswegen kommen sie ja alle wieder zurück. Ein Arid, ein Kabak, ein Matondo, die man ja dann eigentlich dann doch wieder verkaufen möchte. Ein bisschen zu vergleichen auch mit Akanji, da kann man als potenzieller Käufer natürlich noch ein bisschen alles rauszögern, weil man weiß, Schalke will diese Spieler loswerden. Und das macht es natürlich nicht sonderlich einfach für Ruven Schröder. Du hast es ja schon gesagt.
Das ist, Ruven Schröder formuliert das immer so, ja, das ist ja auch das Thema. Thema ist das Lieblingswort von Ruven Schröder. Und er hat ein Thema, ist Kaderzusammenstellung, Einkäufe. Und das andere Thema ist natürlich, sind Verkäufe aus dem aktuellen Kader. Und das dritte Thema sind die Leihspieler. Und der sagte gestern schon am Rande dieser Saisonauftakts, er fühlt sich so ein bisschen wieder in die Zeit 2021 zurückversetzt, weil da war es eigentlich genau der gleiche Fall. Ja. Im Moment geht es um 6 Leihspieler, die zurückkehren, und Schalke hat schon ein Statement gesetzt, in dem Schalke gesagt hat, wir wollen die nicht am 22.06. in Gelsenkirchen sehen, sondern sie stehen ja offiziell bis 30.06. noch bei ihren anderen Vereinen unter Vertrag. Ist natürlich geflunkert, weil zum Beispiel auch Sebastian Polter, Alexander Schwolo, Tobias Mohr, die stehen auch alle noch bis 30.06. bei ihren alten Vereinen unter Vertrag. Da war es aber natürlich kein Problem, die mal wieder einzubauen. Sprich, das ist schon ein Statement, dass sie den Spielern ganz klar sagen, ihr habt hier keine Chance mehr. Also es geht dann um Arid und Kabak und Mercan und Can Bostogan und Mendil und Matondo. Mhm. Jetzt muss man wissen, dass 4 dieser Spieler einen sogenannten Altvertrag haben. Das sind Arid, Kabak, Matondo und Mendil. Altvertrag heißt, diese Verträge wurden zu Zeiten abgeschlossen, als Schalke in der Champions League spielte oder Europapokalperspektive hatte. Die sprengen den aktuellen finanziellen Rahmen der Schalker enorm, ganz enorm. Allerdings ist es so, dass sie noch unter Vertrag stehen und natürlich, und das sagen die Schalke auch klar, der Vertrag wurde irgendwann mal abgeschlossen. Das heißt, sie haben ein Anrecht auf diesen Vertrag und auf das Geld, aber sie werden diese Summen natürlich nicht bei anderen Vereinen so bekommen. Das kann man in diesen Zeiten im europäischen Vereinsfußball schon klar sagen. Ja, und das ist im Moment die Situation, das habe ich vor einem Jahr, glaube ich, alles fast wortgleich schon mal so erzählt. Ja. Und Schalke hofft natürlich, dass international begehrte Spieler wie Arid und Kabak doch rechtzeitig unterkommen. Arid hat eine ziemlich gute Endphase bei Olympique Marseille gespielt. Und Schalke hofft darauf, dass so viele Vereine an Arid interessiert sind, dass ein gewisser Druck entsteht. So nach dem Motto, first come, first serve, dass doch ein Verein sagt, nee, bevor jetzt irgendwie dann doch ein anderer zuschlägt, schlag ich jetzt mal zu. Und jeder Tag, den Arid eher gekauft wird, ist für Schalke ein guter Tag. Gleiches gilt für Ozan Kabak, also an Arid gibt es Interessenten aus Frankreich, Kabak ist Nizza interessiert. Rabbi Matondo hat in Brügge ein sehr gutes Jahr in Belgien gespielt. Da sind auch zahlreiche Vereine aus England und Frankreich interessiert. Wie Ruven Schröder das immer sagt, es gibt für sie einen Markt. Heißen muss das aber natürlich nichts. Es kann immer noch sein, dass sie bis zum letzten Tag, und das ist in diesem Jahr der 1. September, auf Schalke auf der Matte stehen, wenn sich kein Verein findet. Für diesen Fall haben sie auch schon vorgesorgt. Die Spieler haben Pläne bekommen, wann sie einsteigen sollen auf Schalke. Kabak zum Beispiel war ja auch mit der türkischen Nationalmannschaft unterwegs, Arid mit der marokkanischen. Es wird auch in diesem Jahr keine Trainingsgruppe 2 geben, das hat Schröder ganz klar gesagt. Also die Spieler werden ganz normal in den Trainingsalltag integriert und würden dann auch alle mit ins Trainingslager nach Mittersill fahren. Das war vor einem Jahr diese paradoxe Situation, dass, glaube ich, das waren bestimmt 8, 9, 10 Spieler, die nach Mittersill mitgefahren sind. Ja. Wenn ihnen völlig klar war, dass die in der zweiten Bundesliga nicht ein Spiel machen. Also da war es auch Arid und Nastasic und Mascarell und Benito Rahman und Mendil, und die sind ja alle nach Mittersill mitgefahren, ne? Das war recht paradox, was sich dort abgespielt hat, und das droht in diesem Jahr wieder. Und ich werde von vielen Schalkern immer wieder gefragt, Andi, komm, die hauen den Matondo doch, der wäre doch super, oder mal doch ein Arid, und vielleicht verzichten die mal, und vielleicht gibt's da eine Antwort, nein, Ganz einfach nein. Das sind auch viele Schalker, die dann denken, dass Schalke ernsthaft Edinson Cavani verpflichten kann.
Ja.
Nein. Ganz einfach nein.
Wobei jetzt geht er doch eventuell in die, was wo das? Nee, nach Spanien irgendwo. Soll er im Gespräch sein, auch bei einem relativ kleinen Verein.
Vallecano. Aber bei Schalke ist das so.
Pogba war ablösefrei, haben die auch verpennt.
Bei Schalke ist es ganz einfach, also ich verstehe diese Fußballmanager-artige Romantik, die manche Fans haben, aber dieses Business ist nicht sehr romantisch. Dass man sagt, dass irgendein Spieler, der berühmt war oder der jetzt auf Leib nach einer Ausleihe zurückkehrt, einfach sagt, boah, Schalke ist super, die sind jetzt aufgestiegen und ich verzichte jetzt mal kurz auf die Hälfte meines Gehalts, weil ich hier unbedingt auf Schalke spielen will. Das wird niemals passieren. Niemals. Und deshalb gibt es, und selbst wenn Spieler wie Arid und Kabak auf die Hälfte ihres Gehalts verzichten, dann werden sie immer noch eine Million mehr verdienen, als der Topverdiener. In diesen Dimensionen bewegen wir uns, das muss man auch klar sagen. Deshalb ist es völlig ausgeschlossen, dass einer dieser Spieler nochmal eine Chance bekommt. Das gilt dann halt auch für Bostukan und Mercan, die jetzt nicht besonders viel verdienen, die aber in dieses Konzept nicht reinpassen.
Dann lass uns zu den Spielern kommen, wo die Schalker zumindest von überzeugt sind, dass sie in das Konzept passen. Wenn wir da mal die einzelnen Positionen durchgehen. Es gibt eine neue Nummer 1 auf Schalke, Alexander Schwolo. Was sagst du dazu? Interessiert war Schalke ja schon mal vor 2 Jahren oder vor einem Jahr? Vor zwei Jahren, logischerweise, als in der Erstliga-Zeit. Da ist er dann zur Hertha nach Berlin gewechselt und hat da eher eine durchwachsene Zeit erlebt. War jetzt zuletzt ja auch nicht mehr dann die Nummer 1 in Berlin, hatte natürlich auch Verletzungsgründe. Aber ist das wirklich der Mann, der die ganz, ganz große Sicherheit dann da hinten ausstrahlen wird?
Also ich finde die Lösung gut. Ich weiß, dass sie heiß diskutiert wird in Schalker Kreisen. Auch da, ich wiederhole mich dann auch, das habe ich auch schon vor der Sommerpause von Fußball in Zeit gesagt, auch Gedanken, man könnte Stefan Ortega, der jetzt ja wahrscheinlich zu Manchester City wechselt, verpflichten. Natürlich hat, dass er nicht gekommen ist, hat das vielschichtige Gründe. Aber auch der ist natürlich schweineteuer. Der unterschreibt seinen letzten großen Vertrag und nimmt das größte Angebot. Und Schalke 04 kann aktuell nicht das größte Angebot machen. Und einen Torwart wie Schwolo zu bekommen für eine vergleichsweise schmale Mark, also er kostet 300.000, 400.000 Euro Leihgebühr, ist für ein Jahr ohne Kaufoption ausgeliehen und Schwolo verzichtet auf sehr, sehr viel Geld, um auf Schalke im Tor zu stehen. Das ist schon eine gute Sache und ich würde jetzt, natürlich hat er jetzt bei Hertha BSC nicht gut ausgesehen. Die Frage ist, wer hat da in den vergangenen 2 Jahren gut ausgesehen? Er hatte 6 verschiedene Trainer mit 6 verschiedenen Spielideen, immer Abstiegskampf, hat 2-mal seinen Stammplatz verloren. Also als Pal Dardai-Trainer war, hat er seinen Stammplatz einmal verloren oder als Pal Dardai-Trainer wurde, einfach weil der Trainer was verändern wollte, glaube ich, und einfach auf seinen alten grünen
Jahrstein gesetzt
hat. So war das, glaube ich. Und dann auch wegen Verletzungen. Also es lief einfach nicht optimal. Und die Schalker hoffen drauf, dass sie dass er seine Form, die er in Freiburg jahrelang nachgewiesen hat, wieder anknüpfen kann. Und er ist definitiv eine Steigerung zu Martin Freisel, weil er auch Abstiegskampf erfahren ist. Er hat mit Freiburg und jetzt wirklich 2-mal mit Hertha Abstiegskämpfe erfolgreich überstanden. Und soll hinten die nötige Ruhe geben, ist auch stark am Ball, mit dem Ball am Fuß, was Schalke auch gerne im Spielaufbau hätte. Und ich finde die Lösung gut. Ich kann die Kritik eher bedingt nachvollziehen.
Wie gesagt, also wenn du einen Schwolo in Freiburg-Form kriegst, dann ist das auf jeden Fall eine Verstärkung. Und insofern würden wir da einen Haken hinter Bundesliga tauglich machen. Du hast es nämlich ganz, ganz anschaulich gemacht letztens in der WAZ. Andi, hast du genau abgewegt, wo hapert's noch?
Ganz genau.
Und dann landen wir direkt in der Innenverteidigung.
Ja, ich hab 3 verschiedene Bewertungen. Bundesliga tauglich, bedingt Bundesliga tauglich und nicht Bundesliga tauglich.
Ja, und jetzt landen wir in der Innenverteidigung. Und da hast du, glaube ich, letzteres Prädikat gegeben, oder?
Ich hab geschwankt zwischen bedingt und nicht Bundesliga tauglich. Ich habe dann doch bedingt gemacht. Ich meine, immerhin stehen auf Schalke im Moment 6 Innenverteidiger unter Vertrag. Also an der Quantität liegt's nicht. Entschuldigung, muss man irgendwas trinken.
Mach das, ist ja auch warm.
Ja, ich hatte einen Kratzen im Hals. Jedenfalls 6 Innenverteidiger stehen unter Vertrag. Da sind jetzt auch nicht so schlechte dabei. Also Malik Chow, der, komme ich auch noch drauf, der begehrte U21-Nationalspieler im Gespräch in Italien, ja, den Schalke auch für eine hohe Summe abgeben würde. Der ist aber noch da. Schalke hat keine Not, ihn zu verkaufen. Der kann sicherlich Bundesliga-Tauglichkeit entwickeln. Marcin Kaminski war Dauerbrenner in der zweiten Bundesliga, hat fast jede Spielminute mitgemacht, polnischer Nationalspieler. Ihm fehlt allerdings noch der Nachweis, dass er Bundesliga-tauglich ist. So, dann gibt's noch Marius Lode, den haben Schalke aus Norwegen verpflichtet. Der hat dort Europapokal gespielt, hat jetzt in der zweiten Liga nicht so oft gespielt, aber auch das ist ein international erfahrener Mann. Dazu noch 3 Talente, die Schalke hat. Deswegen bedingt Bundesliga-tauglich. Sie hätten Innenverteidiger. Und es ist natürlich völlig klar, dass sie noch einen Abwehrchef holen. Aber um wirklich in den Kampf um den Klassenerhalt zu gehen, mit einer konkurrenzfähigen Mannschaft, da muss auf dieser Position was passieren. Und da muss halt auch wirklich, da müssen ein, zwei Spieler kommen, die auch knallen. Also Itakura war einer der wichtigsten Spieler.
Ja.
Und da kann jetzt nicht irgendein Sebastian Westling aus der Kreisliga A kommen.
Aber nur aufgrund seiner Dortmunder Vergangenheit.
Also ich muss mal sagen, ich habe beim Pressekick gegen die Betreuer des BVB als Abwehrchef stets eine gute Figur gemacht. Also zumindest habe ich die Abwehr lautstark dirigiert. Sie hat nicht auf mich gehört, aber ich war laut. Das war nicht so schlecht. Ja, Lucien Favre hat mich zumindest nicht offen beleidigt, als ich ihn gefragt habe, wie er es fand.
Ich habe aber tatsächlich auch auf einer Abwehrposition nicht Bundesliga-tauglich gewählt. Das ist die rechte Seite, ja, rechter Verteidiger, weil Schalke aktuell nur einen Rechtsverteidiger unter Vertrag stehen hat. Und das ist Mehmet Can Aydin, der aus der Knappenspiele aufgerückt ist vor 2 Jahren.
Und selbst wenn Ranftl noch da wäre, hätte man dieses Prädikat bedingt Bundesliga-tauglich auch nicht, ja, geben können. Ja.
So. Und Memo Aydin ist natürlich talentiert, er kann auch wirklich ein Bundesliga-Rechtsverteidiger werden, ich finde ihn gut.
Ja.
Er hat allerdings weite Teile der Rückrunde der Aufstiegssaison wegen einer Verletzung verpasst. Schalke hat viel experimentiert, hat mal diesen ausprobiert, rechts mal jenen, hat aber alles nicht so richtig funktioniert. Das waren eher so Notfalllösungen und selbst der Platz hier stand am Ende, das war Andreas Windheim, hat so wenig überzeugt, dass Schalke sich gegen eine Weiterverpflichtung entschieden hat.
Ja.
Also da muss noch was passieren auf dieser Position. Das ist im Moment nicht Bundesliga-tauglich. Auf der anderen Seite wiederum, das ist quasi somit die eine der 2 Positionen, da ist Schalke komplett ausgerüstet. Das ist die linke Außenbahn, linker Verteidiger. Ovean hat Bundesliga-Tauglichkeit, völlig klar. Und Kerem Calhanoglu, der Herausforderer, der Vertreter, hat auch in der Aufstiegssaison überzeugt. Talent kann sich sicherlich noch weiterentwickeln. Steht jetzt wieder unter der Obhut von Co-Trainer Mike Büskens, der ja selber ein Linksverteidiger war. Der wird sich den Kerem Calhanoglu sicherlich vornehmen. Linke Seite, linker Verteidiger, Schalke, keine Sorgen mehr.
Ganz gut sieht es ja eigentlich auch im Mittelfeld aus. Also da hat man ja gut dann auch zugelegt. Du hast Mohr geholt, du hast Kraus geholt, du hast Moyer geholt. Da hat man schon auch durchaus Qualität und auch für die Breite was getan.
Ja, aber ich weiß, dass Schalke noch einen Sechser verpflichten möchte. Das hat damit zu tun, dass also Tom Kraus, der aus Nürnberg gekommen ist und von RB Leipzig gehörte, von dem erwartet Schalke sehr, sehr viel. Er hat nicht nur die Nummer 6 auf dem Trikot als Rückennummer, sondern er soll diese Rolle auch spielen. Egal, ob Schalke jetzt, also Frank Kramer hat schon angekündigt, auf eine Viererkette zu setzen und davor, manchmal habe ich so das Gefühl, die kaufen für ein 4-3-3 ein, manchmal für ein 4-2-3-1, aber scheißegal welches System, Tom Kraus ist der Top-Sechser. Und das ist eine Rolle, die, also ich, Er hat noch keine Bundesliga-Erfahrung, keine große. In der zweiten Bundesliga hat er überzeugt. Er ist einer der Stützen der U21. Ist auch ein Führungsspieler, ohne Frage. Aber ob er den Sprung in die Führungsrolle beim FC Schalke 04 schon jetzt packt, da bin ich sehr gespannt. Traue ich ihm zu, aber ich bin trotzdem gespannt. Dahinter sind aber aus der Aufstiegssaison Danny Latzer, Viktor Paulsson, Florian Flick und so wichtig sie auch sind, so gute Typen sie auch sind, Da ist die Frage, haben die wirklich Bundesliga-Tauglichkeit?
Also denn das, in der letzten weißt, Saison, in der zweiten Liga, haben sie auch nicht überzeugt
Hörern,
immer.
Ja. Jeder Schalke-Fan unter den Hörern und auch du hast auch viele Schalke-Spiele kommentiert, weiß, dass man da schon ein Fragezeichen hintermachen muss. Gerade ja. Danny Latzer, Viktor Paulsson sind einfach zu langsam. Das muss man sagen. Danny Latzer war vor 2 Jahren in seiner Saison bei Mainz 05 zwar Kapitän, hat aber fast 3/4 der Saison nur auf der Bank gesessen, weil er im Abstiegskampf des FSV Mainz 05 vor 2 Jahren einfach keinen Stammplatz verdient hatte. Er war halt wichtig in der Kabine. Viktor Paulsson hat sowieso noch nie eine Bundesliga-Saison gespielt und war in der Endphase der Aufstiegssaison so außer Form, dass er nur auf der Bank gesessen hat. Und Florian Flick hat erst 4 oder 5 Bundesligaspiele absolviert. Der muss halt noch sehr, sehr viel dazu lernen.
Ja, weil er immer wieder auch so kleine Wackler drin hat im Spiel.
Ja, genau, mit so einer Bubi-Doppel-6 oder Bubi-6er-8er in die Saison gehen. Deshalb in den defensiven Rollen 6er-8er wird Schalke noch nachlegen. Definitiv. Das ist klar. Im offensiven Bereich hat Schalke Florent Moyer aus Montpellier geholt, den, glaube ich, keiner von uns so richtig einschätzen kann. Er hat sehr viele Jahre in der Ligue 1 gespielt in Frankreich, ist allerdings jetzt kein Nationalspieler und war auch eher so Insider geläufig. Aber
die Zahlen sprechen für ihn durchaus.
Scouting-Raster, die Zahlen sprechen für ihn. Also das kann definitiv funktionieren. Dann Salazar ist nicht nur gesetzt bei den Fans, sondern ich traue ihm durchaus zu, Bundesliga zu spielen zu können und sich noch weiterzuentwickeln. Dann kommen wir schon zu Dominik Drexler, der auch noch unter Vertrag steht. Da ist dann eher so, der hat eher so Zweitliga- als Erstliganiveau. Aber mit Salazar und Moyer kannst du schon ins Rennen gehen. Und dann gibt's für die Flügelposition noch Tobias Mohr, der aus Heidenheim gekommen ist. Einer der Scorer-Könige der zweiten Liga, der bringt schon eine Menge Tempo mit. Das ist auch gut. Aber für die offensiven Flügel muss noch was kommen und für die zentrale Sechserrolle sollte auch noch was kommen.
Und noch was für die Innenverteidigung, das sind gleich 3 Dinge auf einmal und das Ganze genau, ohne
und
Geld.
Rechtsverteidigung.
Und Rechtsverteidiger.
Das sind die 4 Positionen, die Schalke noch besetzen sollte, damit ich am Ende der Vorbereitung auch das Urteil fälle, Schalke kann auf Platz 15 landen. Ah.
Das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Arbeit für Ruven Schröder. Er hat einen Stürmer auf jeden Fall auch noch geholt mit Sebastian Polter. Und ich war nicht der Einzige, der da im ersten Moment gedacht hat, Moment mal, das ist aber schon ein ähnlicher Stürmertyp wie Simon Terodde, den du im Kader hast. Es sind keine identischen Stürmertypen, weil Sebastian Polter natürlich noch mehr Körper mitbringt, auch noch ein bisschen mehr unterwegs ist, noch ein bisschen mehr anläuft, aber trotzdem auch eher so typkantiger Mittelstürmer, wie es ja auch Simon Terodde ist. Hat dich diese Verpflichtung auch überrascht oder warst du und hast direkt gesagt, na klar, den hatte ich hier auch ganz oben auf meinem Zettel und hast nur ein Häkchen hintergemacht?
Ja, es sind beide 1,92 Meter groß, ne? Terodde und Polter. Frank Kramer hat das so formuliert, Simon ist mehr der Schleicher, Polti ist mehr die Abrissbirne.
Ein schönes Bild,
ne? So hat Frank Kramer die Unterschiede oder den größten Unterschied zwischen beiden formuliert. Ja, also mir ging es auch so wie dir und auch wie Klaus Fischer. Ich habe danach, das macht man ja gerne, wenn Schalke so einen klassischen Mittelstürmer holt, dann ruft man ja schnell Klaus Fischer an und fragt, und ich habe jetzt dann erwartet, dass Klaus Fischer, der ja immer ein Fan des klassischen Mittelstürmers ist, natürlich, der immer sagt, geil, und wieder geiler Mittelstürmer und mehr Mittelstürmer braucht die Welt. Und der war gar nicht euphorisch. Also der hat nämlich gesagt, ja, also Entschuldigung, in erster Linie habe ich mich gewundert. Das sind 2 Strafraumstürmer, die brauchen erstmal Zulieferer, das sind keine Konterspieler und Konterstürmer hat Schalke nicht. Also so ein schnelles Umschaltspiel wird eher schwierig mit den beiden Typen. Also er hat sich gewundert, ich habe mich gewundert und ich bin sehr gespannt, was Schalke damit bezwecken will. Ich bin sehr gespannt, wie Frank Kramer die Taktik einbaut, ob er wirklich nur auf eine Spitze setzt und damit quasi die Absicherung für Terodde festgemacht hat, weil Schalke in der Aufstiegssaison schon von Terodde sehr abhängig war, wenn Terodde sich er ist ja zwischendurch mal 3, 4 Spieler ausgefallen, wenn er sich längerfristig verletzt hätte, wäre Schalke, ich glaube, das ist keine allzu gewagte These, nicht aufgestiegen.
Ja.
Und durch eine Verpflichtung wie die von Polter ist Schalke gewappnet für A, eine verletzungsbedingte Pause, und B für eine Formkrise, die in der Bundesliga leichter kommen kann als in der zweiten Liga. Und wenn Schalke mal zurückliegt, kannst du immer noch mit so einer Brecher-Doppelspitze spielen. Das geht auch.
Und der Beweis steht ja auch noch aus, dass Simon Terodde in der Bundesliga überhaupt funktioniert.
Das steht nämlich auch noch aus. Ja, und was man natürlich dazu noch sagen muss, du hast auch noch Marius Bülter, das ist noch ein dritter Stürmer, der auch ähnlich funktioniert. Ich habe das bewertet mit Schalke, ist schon Bundesliga-tauglich besetzt auf dieser Position. Da musst du jetzt erstmal keinen mehr verpflichten. Die Frage, die sich dann stellt, muss Schalke wirklich so viel Geld ausgeben für Polter? Also, der hat schon richtig gekostet. Das waren 1,5 Millionen Euro fixe Ablöse an den VfL Bochum, der sich natürlich sehr gefreut hat über den Transfer. Zumal Polter in seiner 12-jährigen Profikarriere schon 8 verschiedene Vereine hatte. Er hat auf Schalke einen 3-Jahres-Vertrag bekommen. Ich glaube, er hat in seinem Leben noch nie einen 3-Jahres-Vertrag erfüllt. Also die Konditionen des Vertrags sind auch mindestens diskussionswürdig. In Bochum weint ihm jetzt auch niemand so richtig eine Träne nach, das muss man auch sagen.
Obwohl er 10 Saisontore erzielt hat in der Liga.
Obwohl er 10 Tore hatte, Bochum hat relativ schnell Philipp Hofmann vom KSC ablösefrei verpflichtet, weil der VfL, so haben es die Kollegen gesagt, schon recht schnell festgestellt hat und davon ausgegangen ist, dass es mit Sebastian Polter nicht weitergeht über das Saisonende hinaus, dass er auch was anderes anstrebt. Er ist ein Profi durch und durch, er hat sich gestern nach dem Training auch in einer Mixzone gestellt, da merkt man, der hat kein Problem zu quatschen. Der diktiert Sätze in den Blog, das weiß er auch.
Er ist halt auch ein Typ.
Der weiß, wie es funktioniert. Er ist halt ein Typ. Also, das kann gut gehen. Ich bin aber erstmal gespannt. Es gab schon Zugänge in den 11 Jahren, die ich jetzt Schalke begleite, oder in den 12 Jahren. Da habe ich eher gesagt, boah, das ist aber mal ein geiler Einkauf. Bei Sebastian Polter würde ich erstmal ein Fragezeichen dahinter setzen. Aber genauso will ich auch den Skeptikern von Simon Terodde sagen, also warum soll der nicht funktionieren? Also wir haben das in der vergangenen Saison häufig durchgekaut, woran es bei seinen Stationen jeweils gelegen hat.
Ja.
Und Schalke hat nicht umsonst jetzt sehr, sehr viele Standardspezialisten im Kader. Ne? Also nicht nur Ovejan, der die schießen kann, sondern Tobias Mohr hat in Heidenheim die Standards erfolgreich geschossen. Florent Moyer hat in Montpellier erfolgreich die Standards geschossen. Und Salazar kann auch ziemlich gut Standards schießen. Da sieht man halt eben auch, in welche Richtung das geht. Ne? Mohr ist auch halt ein Flankenkönig. Da sollen schon die Flanken von links und rechts weiter in den Strafraum ziehen. Das Spiel wird nicht komplett auf Umschalten ausgelegt sein. Das wird nicht komplett nur durchs Zentrum gehen sollen, sondern wer Terodde und auch Polter hat, will, dass von außen die Bälle reinfliegen. Und natürlich sind die Innenverteidiger in der Bundesliga nicht unwesentlich besser als in der zweiten Liga. Er wird sehr viele Kopfballtore, die in der zweiten Liga relativ einfach waren, in der Bundesliga nicht mehr machen. Aber ich bin nicht so pessimistisch, dass Simon Terodde nicht doch 10-12 Tore in der Bundesliga für Schalke 04 erzielen kann.
Und wenn nicht, muss halt dann doch Sebastian Polter ran. Du hast die, Nebengeräusche wäre jetzt zu viel gesagt, aber natürlich in Bochum weinen jetzt nicht alle, dass er geht. Er hat aber auch gesagt, er kann dann so ein bisschen den Unmut verstehen, dass er nach einem Jahr dann wieder gegangen ist. Einer würde total gerne bleiben auf Schalke, hat jetzt aber auch mittlerweile so ein bisschen Unmut geäußert, indem Schalke sich einfach mit dem VfB Stuttgart bislang nicht einigen konnte. Darko Czolinov, Stand jetzt wäre der für Schalke einfach zu teuer, oder?
Ach ja, das ist, ich habe es in meinem Text genannt, das übliche Verhandlungsballihu. es gibt mehrere Beteiligte. Die Schalker sehen das natürlich nicht ganz so extrem wie Darko Czolinov. Und das ist, Sebastian wird es auch kennen, das gibt es in der Sommertransferperiode zuhauf solche Dinger. Ein Spieler, der ausgeliehen war, muss zurück zu seinem alten Verein, weil es keine Kaufoption gab. Und dann hat natürlich jeder seine verschiedenen Interessen. Der Spieler hat klar geäußert, er möchte eigentlich gerne bei Schalke bleiben, weil toller Verein, fühlt sich da wohl und will Bundesliga spielen, hätte auch gute Voraussetzungen, Stammspieler zu werden. Das ist seine Sicht. Die Sicht des VfB Stuttgart, des aufnehmenden Vereins, ist, ich will den Spieler verkaufen und das für 3 Millionen Euro, weil der ist 22 Jahre alt, der ist nordmazedonischer Nationalspieler, der ist gut, der hat auch einen gewissen Marktwert, da ist 3 Millionen nicht zu viel verlangt. Und dann ist Schalke 04, die sagen, wie ich es gerade schon dargestellt habe, wir haben weder Platz im Gehaltsbudget noch irgendeinen Platz groß was auszugeben. Nee, 3 Millionen kaufen geht nicht. Das steht sich dann erstmal sehr unvereinbar gegenüber. Mit dem Spieler sind sich die Schalker schnell einig geworden. Das war jetzt kein Problem mehr. Aber die Gespräche zwischen Schalke und Stuttgart, der Schalke hat gesagt, nee, kaufen tun wir nicht, wir wollen den leihen. Da sagt Stuttgart natürlich nix, Leihe plus Kaufpflicht. So, und dann geht's halt hin und her. Und irgendwann ist dann klar, dass Stuttgart gesagt hat, wir wollen natürlich Leihe und Kaufoptionen können wir gerne machen, aber das soll dann auch insgesamt schon die 3 Millionen Euro kratzen, die wir für den haben wollen. Wir lassen uns da jetzt nicht auf irgendwas anderes ein. Zwischendurch sagt Darko Chulinov über seinen Berater, und das meine ich mit Verhandlungsballihu, gibt dann seine Enttäuschung preis und sagt dann, ich bin enttäuscht, dass Schalke mich offenbar nicht behalten will, dann gehe ich halt zurück nach Stuttgart und so. Ja, mein Gott, Ruven Schröder hat das recht locker genommen, der hat gesagt, in solchen Situationen, der eine hält halt seine Klappe und der andere sagt halt was, ja, mein Gott, zeigt ja auch, wie sehr er Schalke geliebt hat, so what irgendwie. Das ist der aktuelle Stand. Ich sehe da nicht, dass es da schnell zu einer Einigung kommen könnte. So sehr Darko Chulinov getan hat, als sei das alles durch, hat Ruven Schröder gesagt, im Moment, um ein Bild rauszuholen, ist es so, er geht durch die Tür Richtung Stuttgart, aber es ist nicht gesagt, dass er nicht doch die Tür in die andere Richtung, Richtung Schalke, wieder geht. Ich mache da gar nichts zu. Warum sollte ich mich dem verschließen? Denn, und ich habe das vorhin schon mal gesagt, die Transferperiode geht noch bis 1. September. Das sind noch 2 Monate und 1,5 Wochen. Und da wird noch so viel passieren. Und warum soll Darko Chulinov nicht doch auf irgendeine Art und Weise wieder auf Schalke landen? Es wird nur nicht schnell gehen, weil ich im Moment, so wie ich das bewerte, sagen würde, die Verhandlungsbasis ist, ist im Moment nicht vorhanden zwischen Schalke und Stuttgart. Und der Sebastian kennt den Sven Mislintat, den Kaderplaner aus Stuttgart, sehr gut. Und ich kenne Ruven Schröder ein bisschen. Und ich glaube nicht, dass einer dem anderen da, so sehr sie sich auch verstehen mögen, entgegenkommt. Und dass Mislintat auf einmal sagt, oh geil, ich finde den FC Schalke so gut, ich gebe den Chulinov umsonst ab.
Als alter Dortmunder ja ein Satz, den man häufig sagt, ich finde Schalke so gut.
Ja.
Also bis da eine Entscheidung gefallen ist, wird noch viel Bier in der Veltins Arena fließen, das dann auch noch teurer wird zur neuen Saison, Andi. Das ist doch eigentlich der größte Skandal auf Schalke und das größte Thema fast. Wir haben gar nicht drüber gesprochen bislang.
Ich meine, viele Fans haben es da noch mit Humor genommen, fand ich. Ne? Und diejenigen, die vernünftig waren, haben gesagt, mein Gott, diejenigen, die 4,20 Euro ausgeben, die geben auch 4,60 Euro.
Wir hatten heute eine Hörermeldung heute Morgen in meiner Sendung bei Radio M. Schalippe, der hat einfach nur gesagt, per Sprachnachricht, ja, mein Gott, nehme ich halt 4 Euro mehr mit in der Arena. Das war sein Kommentar dazu. Also ein pragmatischer Ansatz. Und wo wir schon beim Thema Sprachnachrichten sind, die konnte er uns natürlich auch immer schicken hier bei Fußball Insight.
Das war ein Timo Düngen-Übergang in Perfektion.
Wahnsinn. Ja, aber das kam halt jetzt, wenn wir gerade über Sprachnachrichten sprechen, dann kann ich das noch anmerken. Die Nummer in den Shownotes und jetzt ist Sebastian drin, der ganz nervös auf seinem Stuhl hin und her wackelt. Weil wir über Bier gesprochen haben, oder?
Ja, ich hatte auch etwas sehr Schönes gelesen auf Twitter, dass ich weiß leider nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand twitterte dann auch, ich glaube, unter diesem Schalke-Tweet, ja, das ist ja ungefähr so, als würde man auf 10 Bier jeweils eins fallen lassen, wenn man das umrechnet, und es antwortet ein anderer, oh, da hatte ich schon wesentlich schlechtere Quoten. daran wollte ich euch noch teilhaben lassen.
Ja, ein schönes Schlusswort, Sebastian. Das lasse ich einfach so stehen. Dann haben wir die Sommerpause beendet. Direkt mal mit einer...
Hast du die Nummer eigentlich genannt? Achso, nee, hast du.
Entschuldigung. Die ist in den Shownotes. Was soll ich eine Handynummer immer komplett nennen? Da hört mir doch eh keiner zu. Deswegen...
Ja, wie sonst auch.
Ja. Da darfst du ja nicht so laut sagen. Nein, also Sommerpause beendet, knappe Stunde gesprochen. Das läutet schon wieder eine verdammt gute Saison ein hier bei Fußball Insight. Und ihr könnt uns ja nicht nur via WhatsApp Sprachnachrichten schicken oder so, sondern natürlich sind wir auch in sämtlichen sozialen Netzwerken zu finden und per Mail auch noch hallo@fußball-insight.com. Und dann hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, tschö.
Tschö.
Fußball Insight, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.